Das Regionaljournal Zentralschweiz am Stephanstag mit diesen Themen. Eröffnung vom neuen Rekka-Feriendorf im Sörenberg. Favoritensieg am Radquer in Dagmersellen. Und Auftakt zu unserer Serie Gäste zum Jahreswechsel. Im Gespräch heute die Rechtsprofessorin Martina Caroni über Ausländer, Geld und Politik. Das Wetter wird morgen nach dem Morgen auch recht sonnig. Im Studio ist Karin Portmann. Im Sörenberg ist seit heute das neue Rekka-Feriendorf offen. Die Ferienwohnungsanlage hat Rekka von der Happymag übernommen, saniert und insgesamt rund 19 Millionen Franken investiert. Beteiligt mit 3,5 Millionen sind auch die Bergbahnen Sörenberg und die öffentliche Hand mit der Gemeinde Flüeli-Sörenberg und dem Kanton Luzern. Planen sie für 2011 50'000 Logiernächte im neuen Rekka-Feriendorf Sörenberg. Über die Festtage ist es in der Zentralschweiz zu mehreren Unfällen und Bränken, die meisten sind aber glimpflich ausgegangen. In Huiswil im Luzerner Hinterland hat der Gewerbehalle von einem Landmaschinenbetrieb rund. Laut der Gebäudeversicherung ist der Schaden gross, verletzt hat sich aber niemand. In Luzern ist am Heiligabend ein Gartenhäuschen explodiert, vermutlich wegen Gas. Der Besitzer hat sich leicht verletzt, das Häuschen ist komplett zerstört. Und wegen dem Schnee hat es auf der Strasse ein paar Mal getätscht. Der spektakulärste Unfall in Bürglen. Dort ist ein junger Autofahrer auf der Klausenpassstrasse ins Rutschen gekommen, drüber 1008 Meter drauf gestürzt. Er hat verletzt überlebt. In der Zentralschweiz hat es in den letzten 3 Tagen geschneit wie Pudenzucker in den Bergen, teilweise bis zu einem halben Meter. Laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung ist die Lawinengefahr in der Zentralschweiz erheblich. Treibschneeansammlungen sind zu gefährlich und das bleibt auch die nächsten Tage noch so, sagt Hans-Martin Henni, Experte vom Lawinendienst Standermatt.
Es wird, so wie es jetzt uns gehört, sicher nicht zunehmen, aber es wird noch langsam zurückgehen, die Lawinengefahr. Es wird noch gerade im Moment ein bisschen kalt bleiben und durch das verfestigt sich der Schnee, der Treibschnee langsamer. Und die nächsten Tage wird es ungefähr so bleiben. Es ist mittlerweile erheblich, es hat Gefahrenstellen rum. Es hat jetzt ziemlich viel Wind gehabt. In nördlichen Richtungen hat es ziemlich Windverfrachtungen gehabt und da darf man einfach nicht reinlaufen.
Wer neben 1000 Wolken fahren muss erfahren sein, sagen die Experten. Zum Sport, das traditionelle Radquerrennen zu Dagmersellen hat auch schon fast einen traditionellen Sieger. Der Franzose Francis Mouret hat heute zum dritten Mal hintereinander gewonnen. Beste Zentralschweizer, seine Brüder Pirmin und René Lang waren auf den Rängen 5 und 9. Das Rennen sei anspruchsvoll gewesen, sagen die Veranstalter, die ganze Strecke war schneebedeckt und teilweise auch glatt gewesen. Knapp 4'000 Leute sind das Radquer zu Dagmersellen schauen. Und die Handballer vom HC Kriens-Luzern treffen heute im Nazi-Spitzenspiel auf Fadi Winterthur. Der Match ist jetzt in der zweiten Halbzeit. Pausenstand ist 10-10 unentschieden gewesen. Auch bei einem Sieg von Kriens-Luzern werden die Tabellenleader Kadetten Schaffhausen nicht einzuholen. Regionaljournal Zentralschweiz. Leute, die zum vergangenen Jahr etwas zu sagen hatten und Leute, die im nächsten Jahr mitreden. Sie sind zu hören in unserer Serie Gäste zum Jahreswechsel. Als erstes heute Martina Caroni. Sie ist an der Uni Luzern Rechtsprofessorin. Sie ist 41, Freiburgerin mit Tessiner Wurzeln. Die Martina Caroni hat ein Buch herausgegeben zum Thema Geld und Politik und sie ist Fachfrau für Ausländerrecht. Martina Caroni war den Nachmittag bei uns im Studio zu Gast gewesen und ich wollte von ihr wissen, vor gut 2000 Jahren mussten Josef und Maria mit dem Neugeborenen nach Ägypten müssen fliehen. Hat sie als Migrationsexpertin die Weihnachtsgeschichte auch schon unter diesem Aspekt angeschaut?
Ich muss zugeben, ich habe das noch nicht gemacht. Das ist eine Idee, die mir bis jetzt noch nicht gekommen ist. Die Frage ist, warum ist mir das bis jetzt noch nicht gekommen? Vielleicht, weil Migration etwas ist, was völlig normal ist. Dass es deswegen nicht auffällt, dass die Weihnachtsgeschichte auch die Migrationsfrage oder die Migrationsproblematik hat. Weil seitdem es die Menschheit gibt, wird migriert. Versuchen Menschen entweder zu flüchten aus einer Gegend, wo sie nicht mehr sein können, weil sie bedroht werden, oder einfach irgendwo herzugehen, wo sie besser leben können.
Sie selber, sie sind ja eigentlich alle Reisende. Sie wohnen in der Nähe von Bern. Sie dozieren in Luzern. Sie sind anfangs Woche, habe ich sie noch in Wien verwünscht. Jetzt über die Weihnachtstage waren sie im Tessin gewesen. Wie ist das für Sie? Ist das interessant, zwischen diesen Welten hin und her zu switchen, oder ist das anstrengend?
Also es ist nicht anstrengend. Es gibt Phasenmomente, wo zum Umreisen, zu pendeln vielleicht ein bisschen anstrengender ist, aber es ist eigentlich ein Privileg, das man hat. Weil im Gegensatz zu den Personen, die müssen irgendwie Ort wechseln, die müssen flüchten, die müssen irgendwo anders müssen hergehen, um dort können zu überleben, ist es ein Privileg, dass ich pendeln kann. Ich kann eben auf Wien gehen, ich kann über die Feiertage ins Tessin gehen. Ich darf das machen, es ist ein Privileg und ich mache es auch sehr gerne. Es ist auch schön, wenn man so die verschiedenen Gesellschaften, die verschiedenen Länder kennenlernt und sich immer wieder ein bisschen darin bewegen kann.
Sie haben jetzt vorhin gerade ins Mund genommen, das müssen reisen. Sie als Migrationsfachfrau, wenn Sie eben wirklich müssten an ein anderes Ort gezwungen wären zu flüchten, wäre die Schweiz eine gute Anlaufstelle?
Das ist eine ganz schwierige Frage, wo man sich natürlich so theoretisch auch nur sehr schwer kann beantworten, weil wenn man in einer Situation ist, dass man muss flüchten oder dass man muss irgendwo anders hergehen, um können weiterzuleben, dann ist man eine ganz andere Notwendigkeit, sind ganz andere Aspekte wichtig, als wenn man sich irgendwo aus einer sehr sicheren Situation aus die Frage kann stellen. Ich weiss nicht, ob ich unbedingt würde sagen, die Schweiz oder Europa generell ist eine Gegend, wo man wirklich herrenwort. Man fühlt sich sicher nicht willkommen. Und das gilt nicht nur für die Schweiz, das gilt für Europa ganz generell. Also da ist, mindestens wer Flüchtling ist, wird nicht mit offenen Armen empfangen. Oder in den seltensten Fällen.
Martina Caroni, Sie engagieren sich auch für Sans-Papier. Sie unterstützen den neuen Verein Kontakt- und Beratungsstelle für Sans-Papier in Luzern. Das ist ein Verein, der von den Kirchen initiiert ist. Die offizielle Schweiz, die engagiert sich ja auch für das Sans-Papier oder schaut zu den Sans-Papier. Braucht es denn das wirklich auch noch, die quasi parallele Organisation?
Nach meiner Überzeugung braucht es unbedingt. Und zwar nicht, weil man kann sagen, die offizielle Schweiz oder die Behörden machen zu wenig. Es geht vielmehr um den Punkt, dass Sans-Papier ja einige Rechte haben. Unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, Recht, das sie haben, wo sie aber nicht so einfach können, wirklich wahrnehmen können. Und die Beratungsstelle, die unter anderem aber auch da einsetzt, dass man wirklich sagt, man beratet, man hilft Sans-Papier, wie sie die Rechte, die sie haben in der Schweiz, können wahrnehmen. Und das ist etwas, was für eine unabhängige Stelle, die nicht bei den Behörden ist, viel besser kann leisten, als das Behörden könnte.
Aber müssen wir denn nicht konsequenterweise sagen, entweder tut man Sans-Papier legalisieren oder man tut sie wirklich wie Illegale behandeln und tut sie ausschaffen.
Ja, theoretisch klingt das sehr einfach und ich glaube, es wird auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Das Problem ist, dass die Schweizer Wirtschaft oder die Zweige von Schweizer Wirtschaft ganz ein eminentes Interesse haben an Sans-Papier. Das sind billige Arbeitskräfte, sie sind Arbeitskräfte, die nicht aufmucken, die sich eben nicht so schnell wehren für ihre Rechte. Und das Potenzial an Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, auf das will die Wirtschaft natürlich auch nicht so einfach verzichten. Und das erklärt den so ein bisschen lavierenden Kurs von Politik gegenüber den Sans-Papier.
Ich habe es eingangs gesagt, ihr seid Rechtsprofessorin da an der Uni Luzern. Was ist für euch etwas Vordringliches, wo aus Sicht eben von der Rechtsexpertin in der Schweiz müsste geändert werden?
Da gibt es natürlich einige Sachen, die müssen geändert werden. Das Wichtigste, also die zwei wichtigsten Sachen sind, dass man einerseits wieder miteinander redet und aufeinander hört. Wenn man heute Politik betrachtet, und das bezieht sich wirklich hauptsächlich auf Politik, es wird nicht aufeinander eingegangen, es wird eigentlich die eigene Haltung vertreten, ohne dass man auf die Haltung von anderen weiter eingeht. Also das wäre sicher ein Punkt, man muss mehr miteinander reden, man muss auch mehr den Willen aufbringen. Oder sollte mehr den Willen aufbringen, wirklich eingehen auf die Argumente von anderen. Und der zweite Punkt, der hat auch mit Politik zu tun, ist, dass man vielleicht versuchen müsste, in der Schweiz ein bisschen mutiger zu werden. Gerade die ganze Frage, wo ist aufgekommen mit dem Bericht Libyen, wie hat sich der Bundesrat da verhalten? Wir haben ein Regierungssystem, das stammt aus dem Jahr 1848. Und das müsste vielleicht mal überdacht werden. Aber der Wille müsste da sein, dass man halt auch mutig mal darüber nachdenkt und nicht einfach sagt, ja, man kann nichts ändern.
Wir reden dann nach einem Musikstück über Politik und auch darüber, wie Geld und Politik ineinander spielen. Sie haben Musik mitgenommen. Was ist das und warum haben Sie diese Musik mitgenommen?
Also ich habe ein Stück von Cesare Evora mitgenommen. Mar Azul heisst es, also Blaues Meer. Es fasziniert mich, weil das ist eine Sängerin aus der Kapverdischen Insel, wo schon ihr ganzes Leben lang Musik gemacht hat, die ersten mehr als 50 Lebensjahre rein nur auf der Kapverdischen Insel. Und erst nachher durch Insistieren von befreundeten französischen Musikern mal mindestens in Paris auftreten ist und von dort aus mit ihrer Art und ihrer Musik eigentlich die Welt erobert hat. Als über 50-Jährige, sie ist heute über 70, tritt immer noch auf, stellt so die gängigen Klischee von Musikern auf den Kopf. Sie ist beispielsweise barfuß auf der Bühne, raucht immer auf der Bühne und nimmt sich das Privileg aus. Und das fasziniert mich.
Der Takitim, wo die Schambai, wo die Schambai spiegnetere, wo die Schambai salvanyamai. Ano passado, tempo correr, soleil a lua sair, a miose na terra nos, o mar, o mar. Ano passado, tempo correr, soleil a lua sair. A mi osse na terra nos, o mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume an caminho, pa banhar terra de mel, salve se pequenino. Me abraça, me acredite. Mar azul, soube mansinho, lua cheia, lume em caminho. Pava minha terra de mel, só vi pequenino pão abraçar minha crente.
Ihr hört das Regionaljournal Zentralschweiz, die richtige Musik für einen kalten Tag, von unserem Gast zum Jahreswechsel. Heute die Rechtsprofessorin Martina Caroni. Im zweiten Teil reden wir über Geld in der Politik. Sie sind mit diesem Thema Professorin geworden und haben ein Buch herausgegeben. Zu was für einem Schluss sind Sie gekommen? Werden in der Schweiz Abstimmungen durch Geld, durch finanzstarke Kampagnen beeinflusst?
Ja, sie können beeinflusst werden. Man wird es zwar nie können wissenschaftlich nachweisen, dass Geld einen Einfluss hat auf den Ausgang von einer Abstimmung oder von einer Wahl, aber es gibt klare Anzeichen, dass Geld einen Einfluss spielt. Von dem her würde ich die Frage sagen, ja.
Können Sie mir gerade ein Beispiel sagen noch von einer Abstimmung, wo sehr offensichtlich war, dass da das Geld eine grosse Rolle gespielt hat?
Es gibt ein interessantes Beispiel, das schon ein bisschen länger her ist, und zwar in den 90er Jahren Zwillingsinitiativen, wo es um ein Tabak- und ein Alkoholwerbeverbot gegangen wäre, wo in den ersten Wählenbefragungen vor der Abstimmung hat sich herauskristallisiert, dass das Volk die beiden Initiativen annehmen würde. Und im Zug von Prozesse in den USA gegen Tabaklobby sind Dokumente erschienen, die zeigen, dass aufgrund von der ersten Meinungsumfrage Tabaklobby zweistellige Millionenbetrag an Gelder für eine Propagandakampagne in der Schweiz aufgeworfen hat und die Initiative sind nachher tatsächlich nach einer massiven Propaganda abgelehnt worden.
Man kann jetzt einfach sagen, Politikabstimmungen sind käuflich.
Nein, so kann man es nicht sagen. Also käuflich sind sie nicht. Es ist nicht so, dass man sagen kann, der am meisten zahlt, der gewinnt nachher. Was aber deutlich erscheint, ist, dass die Meinung beeinflusst werden kann, oder der Ausgang kann beeinflusst werden. Dass es je nach Konstellation wirklich so ist, je nachdem, auf welcher Seite jetzt bei einer Abstimmung mehr Geld ausgegeben wird, kann das dazu führen, dass rein einfach durch die grösseren Möglichkeiten von Plakat, von Propaganda, das beeinflusst wird, der Ausgang von Abstimmung.
Das ist natürlich jetzt eine interessante Überlegung im bevorstehenden Wahljahr 2011. Also im Herbst werden die Nationalräte und Ständeräte neu gewählt. Macht Geld auch unter Umständen eine Nationalrätin oder einen Nationalrat? Also je mehr Kampagnengeld, umso ändert das politisches Mandat.
Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass mit Geld das jetzt gekauft werden kann. Aber es vereinfacht es natürlich. Also die Idee, mit Geld kann jetzt gekauft werden, ist in den 1970er Jahren in der Schweiz portiert worden von einem Zürcher Werber, der gesagt hat, berühmtes Zitat, mit 1 Million Franken macht aus jedem Herdöpfelsack einen Nationalrat. So geht's nicht. Aber es macht es natürlich einfacher. Gerade für Personen, die neu kandidieren, die politisch noch nicht so bekannt sind, die können mit grossem finanziellen Aufwand sich natürlich bekannt machen. Das kann anfangen mit der Gipfeli-Verteilaktion am Morgen am Bahnhof, wo dann einfach 1000 Gipfeli den Passanten verteilt werden und gross, wo drauf steht am Gipfeli, gespendet von der oder dem Kandidat oder Kandidatin. Also es macht es einfacher, ja.
Eine Million hätte ja auch nicht gerade jeder, aber was ist aus Ihrer Studie herausgekommen? Wie viel Geld werden die Leute etwa müssen in die Hand nehmen?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In Schweizer Politik redet man nicht über Geld. Das ist eigentlich ein felsenfestes Dogma. Und von dem her kann man natürlich auch nicht wissen, wer gibt wie viel aus für seine Kampagne. Aber es nimmt zu, da geht jetzt wirklich auch schon in die sechsstelligen Frankenbeträge rein. Und wer natürlich sehr viel Geld aufwendet, hat sicher größere Chancen gewählt zu werden.
Die CVP hat heute über Geld geredet. In der Sonntagspresse war zu entnehmen, dass sie für den Wahlkampf im 2011 dreimal mehr Geld werden in die Hand nehmen als im 2007, konkret 3 Millionen. Was erwartet da uns jetzt im Wahlherbst? Also wenn da alle Parteien, ich sage, sitzen ein bisschen salopp, so klotzen, also werden wir da amerikanische Verhältnisse haben bei uns?
Ja, also es erstaunt mich eigentlich nicht, was heute in Sonntagspress gestanden ist. Das ist zu erwarten gewesen und ich warte, dass die anderen Parteien im gleichen Rahmen werden aufstocken, ihre Wahlkampfbudget. Zu den amerikanischen Verhältnissen, wir werden sicher mehr Propaganda, mehr Werbung haben, mehr auch so Aktionen eben im Sinne von Kugelschreiber verteilen oder Zahnbürstchen verteilen oder Gipfeli verteilen, was auch immer. Wir werden sicher mehr Plakate haben. Das ist sicher das, was wir werden haben. Was wir hoffentlich nicht werden haben, sind die Diffamierungen, die in einem amerikanischen Wahlkampf normal sind. Das hat zum Glück in der Schweiz noch nicht Fuß gefasst und ich hoffe schwer, dass das nicht wird sein.
Martina Caroni, ihr seid Rechtsprofessorin. Ihr habt den Einfluss von Geld auf Politik untersucht. Wie ist das in euren Augen? Wäre das wichtig, dass man die Gelder für einen Wahlkampf und für den Abstimmungskampf dort offenlegen, woher das sie kommen?
Das ist in meinen Augen eminent wichtig. Und zwar eigentlich aus meiner Sorge um das Funktionieren von unserem demokratischen System. Wir gehen in der Schweiz davon aus, dass wir politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger haben, die sich informieren, die auch verstehen, um was es geht. Haben auch eine spezielle Garantie, die schweizerische Verfassung, damit sich eben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wirklich ihre Meinung frei und unverfälscht bilden können. Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo ein bisschen das Vertrauen jetzt Funktionieren vom politischen System langsam um sich greift. Also, es hat die breiteren Teile der Bevölkerung wirklich das Gefühl, die Bern machen sie sowieso, was sie wollen, und Geld hat einen grossen Einfluss. Das wird uns ja immer wieder von den Parteien vermittelt. Und da muss man meines Erachtens ansetzen. Und ein Ansatzpunkt ist, dass man halt offenlegt, mindestens grössere Spenden, woher kommen die?
Martina Garoni, wir haben eben Gäste zum Jahreswechsel, mehrere, also Leute, die im vergangenen Jahr etwas zu sagen hatten, oder Leute, die im nächsten Jahr auch etwas wollen sagen. Der morgendere Gast ist der Martin Bütikofer, der neue Verkehrshausdirektor. Sie hat die Möglichkeit, ihn jetzt etwas direkt zu fragen, wo wir ihm den morgen gerne die Frage weitergeben. Was nimmt sie Wunder über ihn?
Also es hat natürlich sehr viele Sachen, die mich wundern würden. Aber am meisten nimmt mich Wunder, ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Amt, ein schönes Amt, aber natürlich auch ein Amt mit voller Verantwortung antrifft, dass man auch so Ideen hat, was man erreichen will. Und was mich würde interessieren, ist, was so eine Idee eigentlich das wäre, was er noch will, zusätzlich im Verkehrshaus haben. Welches Transportmittel oder welches verkehrsbezogene Element, Ausstellungselement auch gerne noch hätte.
Diese Frage geben wir gerne weiter. Morgen noch neue Verkehrshausdirektor Martin Bütikofer. Die Martina Garoni war das, unser heutiger Gast zum Jahreswechsel. Zu finden ist das Gespräch auch im Internet unter regionaljournal.ch. Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 3 von 6, das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Im Sörberg ist seit heute das neue Rekka-Feriendorf offen. Die Ferienwohnungsanlage hat Rekka von der Happymag übernommen, saniert und insgesamt rund 19 Millionen investiert. Beteiligt mit 3,5 Millionen sind die Bergbahnen Sörberg und die öffentliche Hand mit der Gemeinde Flüeli und dem Kanton Luzern. Die Lawinengefahr in der Zentralschweiz ist erheblich. Vor allem Treibschneeansammlungen sind gefährlich. Die Lage entspannt sich nur langsam. Die Lawinenexperten raten, nur wer Erfahrung hat, soll nebenhin. Das traditionelle Radquerrennen in Dagmersellen hat zum dritten Mal in Serie der Franzose Francis Mouret gewonnen. Das vor rund 4'000 Zuschauern. Beste Zentralschweizer sind Brüder Pirmin und René Lang auf den Plätzen 5 und 9. Der Gast zum Jahreswechsel heute, die Rechtsprofessorin Martina Garoni, sie sagt, dass es den Einsatz für das Sans-Papier brauche und dass grundsätzlich in der Schweizer Politik mehr Mut gefragt sei. Sie hat unter anderem auch den Einfluss von Geld auf Politik untersucht und sagt, mit Geld geht es eindeutig ringer. Zum Wetter, die Aussichten auf den Wochenstart von Jörg Zock von SF Meteo.
In der klaren Nacht wird es eisig kalt. Am Vierwaldstättersee geht es auf minus 10 Grad zurück, am Seilsee sogar auf minus 20 Grad. Morgen Montag hat es vom Luzerner Hinterland über die Region Zug bis in die Mark Hochnebelfelder herum mit einer Obergrenze bei etwa 800 bis 1000 Meter. In diesen Gebieten scheint nur ab und zu die Sonne. Sonst ist es morgen ziemlich sonnig, mit ab und zu ein paar Schleierwolken, die durchziehen. Es bleibt ja noch morgen am Nachmittag eisig kalt mit etwa minus 5 Grad, dazu geht eine schwache Beise. Auf der Dienstag ziehen dann dickere Wolken auf und die bringen am Tag durch auch stilleweise ein bisschen Schnee und später lokal auch Regen mit Gefahr von gefrorenem Regen. Dazu ist eine Spur weniger kalt mit maximal minus 1 Grad.
Das Regionaljournal Zentralschweiz war das. Redaktion und am Mikrofon Karin Portmann. Hier auf der RS1 geht es jetzt gerade weiter mit dem Echo der Zeit.